Frau Gier, in Ihrer aktuellen Trilogie Silber geht es ums Träumen, und zwar um eine Gruppe Jugendlicher, die nachts nicht nur in die eigenen Träume regelrecht reinspazieren kann, sondern auch in die anderer Menschen. Eine wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen bleiben Sie uns natürlich schuldig. Ich habe mir gefragt, sind Sie auch ein Mensch, der sich oft noch an seine Träume erinnern kann?
Klar, es gibt immer so Phasen, in denen man ja auch auf dasselbe träumt, und da erinnere ich mich morgens schon noch sehr dran. Oder wenn die Träume sehr skurril sind und sehr eigenartig, dann auch. Aber es gibt auch Phasen, da habe ich mal ein ganzes Jahr, kann ich mich nicht an einen herausragenden Traum erinnern. Sehr unterschiedlich.
Also es ist nicht so, ich meine, die Frage liegt natürlich auf der Hand, dass Sie sich schon immer intensiv mit Ihren eigenen Träumen beschäftigt haben. Diese, wie das ja manche auch machen, sofort notiert haben in Stichworten, damit Sie dann hinterher noch ganz genau wissen, was da war?
Also so, ich glaube, so wichtig sind Träume gar nicht. Also in dieser Geschichte ist es ja nur deshalb so spannend, weil man eben die ganz bewusst träumt, die Träume selber gestalten kann und eben die Träume anderer besuchen kann und dann so viel über andere erfahren kann. Das würde mich natürlich auch brennend interessieren, aber das kann man ja im echten Leben nicht.
Das ist ja eigentlich, finde ich, was ziemlich Unanständiges. Denn Träume sind etwas sehr Intimes. Selbst wenn man wollte, könnte man sie ja de facto gar nicht mit jemand anders teilen, weil sie in diesem Moment nur einem selbst gehören und man ja oft, haben wir gerade schon gehört, hinterher auch gar nicht mehr weiß, was man eigentlich geträumt hat. Wie sind Sie auf diese ja wirklich ungeheuerliche Idee gekommen?
Ja, weil Gedanken und Träume eben unsere letzte Bastion des Persönlichen, des Geheimnisses sind. Etwas, in das eben hoffentlich auch nie, egal mit welcher Wissenschaft, andere Menschen eindringen können. Und ich glaube, dass man genau da Menschen eben gut kennenlernen kann. Das ist ja ein tiefer Blick in die Seele. So ganz, ganz nackt und ganz tief. Ich glaube, bessere Einblicke in die menschliche Seele kann man nirgendwo anders gewinnen. Und das hat mich als Romanautorin natürlich brennend interessiert, diesen psychologischen Aspekt rauszuarbeiten.
Würden Sie denn jemandem alle Ihre Träume erzählen? Oder fragen Sie denn auch andere Menschen gezielt nach Ihren Träumen, um im tatsächlichen Leben diese Blicke in die Seele zu gewinnen?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht machen, weil ich auch nicht glaube, dass die Leute die Wahrheit sagen würden. Warum sollten sie auch? Ich würde allerdings nicht widerstehen können, wenn man das könnte, in die Träume mancher Menschen hineinzuschauen. Ich glaube, so unanständig das ist, da haben Sie ein sehr schönes Wort gefunden, würde ich mich drüber hinwegsetzen, wenn ich das könnte. Ich glaube, die Neugier würde siegen.
Dieses Buch funktioniert ja in gewisser Weise ganz ähnlich wie die Buch ist eigentlich falsch formuliert, es ist ja eine Trilogie. Jetzt im Herbst ist der dritte Band erschienen. Vorher gab es auch schon eine Trilogie, die Edelstein-Trilogie, mit der sie ja einem Millionenpublikum weltweit, kann man sagen, bekannt geworden sind. Ich glaube, es ist fast in 30 Sprachen übersetzt. Die beiden ersten Teile waren auch schon als Film im Kino zu sehen. Im nächsten Jahr kommt Teil 3. Auch wenn die Geschichten sich natürlich unterscheiden, ist es ja eine relativ ähnliche Grundkonstellation. Also wir haben in beiden Fällen Jugendliche, die Heldin ist jeweils 16 Jahre alt, die ganz normal in ihrem Alltag verhaftet sind, mit allem, was dazugehört, Familie, Freunde, Schule, Stress, natürlich auch mal mit der besten Freundin oder mit den Geschwistern oder wie auch immer. Und dann haben wir diese Parallelwelt, also diese Traumwelt, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Und im Falle der Edelstein-Trilogie geht es ja um Zeitreisen, also um Reisen, die immer wieder unternommen werden in die Vergangenheit. Das ist also so eine Mischung aus realistischen und fantastischen Elementen. Was reizt Sie so an dieser Mixtur?
Ich glaube, dass man sich einfach besser damit identifizieren kann. Mir persönlich liegen diese High-Fantasy-Sachen nicht so, wo dann in erfundenen Welten mit zwei Monden Abenteuer erlebt werden, in einer völlig erfundenen Gesellschaftsform. Ich finde das ganz schön, wenn man sich vorstellen könnte, das könnte mir selber auch passieren. Deshalb wähle ich auch meine Protagonisten so, dass man sich mit denen identifizieren kann, dass man sich vorstellen könnte, denen auch mal zu begegnen auf der Straße und dazu nicht erst in eine andere Welt eintreten zu müssen, auf einem anderen Planeten oder wo auch immer diese Geschichten spielen.
Wie finden Sie die denn?
Ja, das dauert. Also meine Geschichte setzt sich ja aus ganz, ganz vielen, vielen Ideen zusammen. Und wenn es dann konkret wird und dann an die Figurengestaltung geht, dann ist es eigentlich immer der schönste Part eigentlich des Schreibens, wenn man konkret wird und dann plant. Also wer ist da, wer erlebt was, wie ist die Figur aufgebaut. Das dauert furchtbar lange und ich weiß gar nicht, ob ich die finde oder ob die mich finden. es ist ein langwieriger Prozess. Auch wenn ich schon anfange zu schreiben, habe ich viele Figuren noch nicht ganz fertig im Kopf. Das entsteht dann halt unterm Schreiben. Hinterher steht ja im Buch, was weiß ich, da stehen dann vielleicht 20% von allem, was ich über meine Geschichte und über meine Figuren weiß. Der Rest wird ja nie aufgeschrieben, der bleibt bei mir. Aber ganz genau sagen, woher jetzt meine Figuren kommen, das weiß ich nicht.
Also Ihre Umgebung, das ist ja die klassische Frage fast an jeden Autor, jede Autorin, muss keine Angst haben, sich plötzlich in ihren Büchern wiederzufinden.
Also höchst selten.
Trotzdem, Sie haben nämlich, glaube ich, auch mal in irgendeinem Gespräch gesagt, dass Sie oft gar nicht wirklich ein Bild von diesen Figuren vor sich haben, die dann zu Ihnen kommen oder die Sie sich ausdenken, wie auch immer. Das fand ich sehr erstaunlich, weil es ja auch viele Autoren gibt, die sagen, also wenn ich schreibe, dann sitzen die alle bei mir auf dem Schreibtisch und ich kann die ganz genau vor mir sehen. Und die sind ja auch beschrieben in den Büchern. Also Gideon hat grüne Augen, der zeitreisende Gideon, und bei Harry sind es die Grauen und man weiß auch, welche Haarfarbe die haben.
Klar weiß man das. Man muss sich natürlich auch Gedanken über das Aussehen der Figuren machen, aber das ist bei mir wirklich an allerletzter Stelle. Das Aussehen ist so sekundär bei Menschen für mich. Ich sehe die halt auch vor mir, aber ich sehe sie nicht unbedingt wie dreidimensionalen Mensch. Ich überlege mir dann, wie die aussehen, aber das ist ja gar nicht relevant für den Charakter von einer Figur. Deshalb, ich beschreibe die, weil man das dem Leser schuldet, weil der Leser ja auch ein Bild haben möchte und das soll meinem möglichst gleichen. Aber ich hoffe immer, dass auch die Leser erkennen, dass es eben nicht aufs Aussehen ankommt. Mir ist das so egal, was die für eine Haarfarbe haben und was für eine Augenfarbe die haben. Mir kommt es auf den Charakter an.
Das heißt, es ist für Sie dann auch kein Problem, wenn Ihre Bücher verfilmt werden und dann plötzlich irgendwelche Schauspieler in die Rollen schlüpfen?
Ja, das ist, da wäre mir die Haarfarbe auch relativ wurscht, aber es muss natürlich so ein Typ sein, wie ich beschrieben habe. Und da passt manchmal wirklich das Gesicht überhaupt nicht zu meiner Vorstellung. Das ist aber was ganz anderes, weil auch der Charakter eines Menschen sich selbstverständlich in seinen Gesichtszügen widerspiegelt. Aber Haarfarbe und Augenfarbe sind eben völlig sekundär. Die würde ich auch vergessen und weglassen. Aber ich glaube, speziell Mädchen brauchen das. Die brauchen so eine Beschreibung.
Sie sind eine ziemlich präzise Beobachterin wahrscheinlich, wenn Sie sagen, der Charakter spiegelt sich in den Gesichtszügen wieder. Ist das dann auch etwas, was Sie manchmal dann so denken, wenn Sie im Alltag unterwegs sind? Aha, hier haben wir Typus, keine Ahnung, Zicke. Da haben wir Typus ordentliche Hausfrau, Mutter, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht in solchen Schubladen, aber ich glaube, jeder Mensch denkt so ein bisschen in Schubladen und das tue ich natürlich auch. Ich glaube, ich habe sehr viele Schubladen und bin immer sehr erfreut, wenn man auf Menschen trifft, die eben in keine Schublade passen auf den ersten Blick, wo man erstmal genauer hingucken muss und genauer hinfühlen muss, was ist das für ein Mensch. Aber es gibt ja tatsächlich, es gibt so Gesichtszüge, da weiß man sofort, mein Gott, das war ein ganz verwöhntes Kind. Oder der hat noch nicht oft Nein gehört in seinem Leben oder der findet sich super oder der hat aber Probleme mit sich. Das sieht man ja, das sind einfach Zeichen im Gesicht. Je älter der Mensch, desto weniger kann man das verbergen. Aber auch schon in jungen Gesichtern kann man sehr viel lesen, finde ich.
Sie sagten ja schon, es dauert ziemlich lange, bis so ein Buch sich so findet, also bis die Geschichte da ist. Erstmal so in groben Zügen, weil ich vermute, beim Schreiben wird sie ja dann doch möglicherweise noch wieder anders sein, als Sie auch ursprünglich mal gedacht haben. Sie haben aber auch mal gesagt, Sie müssten die vorher, ich glaube, sich genau erträumen oder so. Stimmt das oder haben Sie das in dem Zusammenhang nur gesagt, weil es da auch ums Träumen ging?
Naja, es ist so, man denkt sich die Geschichte aus. Man denkt sie sich grob aus und man schreibt das auch so auf. Man muss ja wissen, wo man hingeht. Und dann, wenn es ans Schreiben geht, braucht man gar nicht erst anzufangen, wenn man nicht die nächste Szene ganz genau vor Augen hat, wie so einen kleinen inneren Film. Weil ich merke, wenn ich so vorm leeren Bildschirm sitze und einfach nur darauf warte, dass es mir jetzt einfällt, das funktioniert nicht. Also muss ich vorher fast meditativ diese Szene mir erträumen, ist gar nicht so schlecht. Das ist wie so ein Tagtraum. Also ich konzentriere mich darauf, was passiert. Dann erst kann ich die in Worte fassen. Das ist schwer zu erklären. Auch einer von diesen Prozessen, die ich erst lernen musste. Weil einfach nur die Worte alleine finden, das reicht ja nicht aus.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Ich meine, Ihre Familie weiß das, weil die sich ja auch erlebt, wenn sie schreiben. Ist dann so ein bisschen so ein Geist Kerstin Gier zu Hause unterwegs, die eigentlich in einer ganz anderen Welt gerade unterwegs ist?
Ja, also ich bin tatsächlich nicht wirklich sozial verträglich in der Schreibzeit, weil ich mit den Gedanken, also es geht nur entweder oder. Also ich kann auch nicht switchen zwischen Alltag und Schreiben, das geht nicht. Ich kann nur entweder oder und das sind dann ja ein paar Monate im Jahr, in denen ich wie so ein Zombie unter den Lebenden weile. Ich glaube, meine Umgebung hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Also ich vermeide in dieser Zeit Geburtstagseinladungen und so weiter, weil ich immer auch in solchen Situationen nicht in der Lage bin, die zu beurteilen, wie halt, also ich sitze jetzt hier auf dem Geburtstag, sondern ich denke, meine Güte, aber der Plot hängt aber gerade, hier passiert aber gerade wenig. Und dann fange ich an, merkwürdige Dinge zu tun. Und das ist natürlich auch weder für die Gastgeber schön noch für mich selber.
Was für merkwürdige Dinge sind
denn das? Ja, ich sage dann Sachen, um die Handlung voranzutreiben auf dieser langweiligen Party oder sowas. Ich stelle Fragen, damit mal was passiert. Ich kann Smalltalk dann nicht ausstehen, weil den würde ich auch aus meinem Manuskript streichen. Im Alltag. Deshalb fange ich dann an, Sachen zu sagen, die interessant sind. In der Hoffnung, ich erfahre auch interessante Sachen. Und das tut man auch. Also es passieren auch interessante Sachen, abgesehen davon, dass die Leute einen bekloppt finden. Aber das gehört dann dazu.
Ist es Ihnen dann auch schon mal passiert, dass Sie in bestimmte Kreise nicht mehr eingeladen wurden?
Also das Schöne ist, dass gute Freunde einfach auch verstehen, dieses Abtauchen verstehen und dafür Verständnis haben und auch wissen, dass wenn sie dann vorbeikommen, dass ich dann nicht so bin, wie ich normalerweise bin. Ich habe sehr gerne Besuch und ich bin auch sehr gerne unter Menschen, aber in dieser Zeit eben nicht. Und die anderen, die dafür kein Verständnis haben, die haben sich schon vor langer Zeit verabschiedet. Das muss man verstehen und das verstehen die wenigsten. Autoren sind merkwürdige Wesen. Deshalb habe ich auch so viele Autorenfreunde, denn die verstehen das ja wirklich.
Sie haben aber auch viele Bücher geschrieben. Insofern frage ich mich, wie lang ist dann überhaupt die Zeitspanne, in der Sie in Anführungszeichen normal sind?
Naja, also so halbe vom Jahr. Während der Planungsphase vom Buch, während der ich noch nicht so konzentriert halt an den einzelnen Kapiteln arbeite, dann bin ich ja unterwegs. Ich lese Reisen, ich treffe Menschen, da bin ich noch sozial zurechnungsfähig. Aber in ja, 6 Monate kann man sagen, bin ich das nicht.
Und sind Sie dann auch tatsächlich in diesen anderen Welten, die ja jetzt in diesen beiden zuletzt erschienenen Trilogien so eine wichtige Rolle spielen, unterwegs, also in den Träumen oder wie im Falle jetzt der Edelstein-Trilogie in anderen Zeiten, dass sie dann beispielsweise durch Straßen gehen und sich tatsächlich überlegen, wie hätte das hier jetzt ausgesehen im Jahr 1912 oder so?
Man ist immer mit den Gedanken im Manuskript. Man ist immer mit den Gedanken bei seinen Figuren. Man ist immer mit den Gedanken beim nächsten Problem, das man lösen muss. Auch wenn ich nachts im Bett liege, dann kreisen die Gedanken um nichts anderes. Das ist leider nicht, das kann man nicht ändern. So ist das eben. Wenn man schreibt, dreht sich alles nur um diese Geschichte. Das hat auch Vorteile. Manchmal ist es ganz lustig. Wenn man so ganz beglückt schreibt, wenn man gerade in so einer Phase ist, in der alles ganz wunderbar fluppt, dann überträgt sich das sicher auch auf meine Umgebung. Aber es gibt auch Phasen, da läuft eben nichts und dann bin ich auch ganz unglücklich. Und ach, es dauert ja manchmal Wochen, bis so eine Szene dann so richtig funktioniert, wie sie funktionieren soll.
Wie merken Sie das, dass die funktioniert dann?
Ja, wenn ich zufrieden bin. Ich bin einfach nicht zufrieden, solange sie nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Also ich kann, auch früher habe ich das oft gemacht, dass ich dann einfach weitergeschrieben habe und gedacht habe, das kann man später ja noch ändern, aber das geht jetzt nicht mehr seit ein paar Jahren. Und dann dauert das halt. Und diese Hänger sind ja tödlich, wenn man einen Abgabetermin hat und aber einfach über eine bestimmte Stelle nicht hinauskommt. Und dann muss man sich immer und immer wieder fragen, was hat man da falsch geplant, was stimmt da nicht. Das ist manchmal aber ein langwieriger Prozess.
Aber Sie haben noch nicht mal fast ein komplettes Buch in die Mülltonne geworfen und gedacht, nee, jetzt fange ich wirklich nochmal, obwohl ich schon 260 Seiten geschrieben habe, von vorne an?
Naja, also doch, es ist auch schon vorgekommen. Habe ich schon gemacht. Also nicht ganz so viele, aber sehr viele Seiten und den Anfang ganz oft. Ich habe schon so viele Anfänge komplett wieder verworfen. So die ersten 80, 100 Seiten ganz oft schon komplett vernichtet. Das ist manchmal die beste Lösung, wenn man dann merkt, nee, da ist der Tonfall stimmt noch nicht, die Motivation stimmt noch nicht. Dann ist es besser, man fängt ganz von vorne an, als immer wieder an diesem Text herumzudoktern, der aber so krank am Boden vor einem liegt. Dann schreibe ich lieber einen neuen.
Und wie fühlt man sich dann, wenn man weggeworfen hat?
Also es ist natürlich immer dann dumm, wenn man einen Abgabetermin hat und die Deadline dadurch dramatisch näher rückt, wenn man dann auch dem Verlag, die hören das natürlich auch nicht gerne, wenn man sagt, hupsi, ich habe es nochmal ganz von vorne angefangen, es könnte ein bisschen später werden. Aber danach läuft es auch besser und dann ist man glücklich und da muss man durch. Es ist ja immer eine Frage der eigenen Ansprüche. Ich habe früher sehr viele Manuskripte abgegeben, mit denen ich nicht zufrieden war. Und die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und dann beißt man manchmal den sauren Apfel und lässt den armen Verlag ein bisschen warten.
Das heißt, Sie waren mit den Büchern, die Sie teilweise früher geschrieben haben, nicht zufrieden?
Ja, da war ich eindeutig nicht mit zufrieden, aber ich war pünktlich. Ja, ich schreibe ja schon sehr lange und ich habe sehr viel geschrieben und ich habe auch, da bin ich heute sehr dankbar. Ich hatte die Möglichkeit zu üben, quasi. Learning by doing. Wer hat das heute schon? Die Bücher, wenn ich die heute lese, aus heutiger Sicht, finde ich sie natürlich sowieso schlecht. Aber damals war mir auch schon klar, das geht noch besser. Aber für die Zeit habe ich da immer gedacht, so wie früher in der Schule. Wenn man nur 3+ in Mathe geschrieben hat, aber dafür, dass man gar nicht so viel geübt hat, war das gar nicht so schlecht. Also ging noch besser, aber ja, 3+ war halt okay. Aber damit wollte ich mich halt nicht mehr zufrieden geben mit der 3+.
Das waren Bücher wie, jetzt muss ich mal nachgucken, Moment, Müttermafia, die kennen wahrscheinlich viele, die ist ja auch verfilmt, aber Sex zu zweit, das geht zu weit oder das unmoralische Sonderangebot und so weiter. Die Liste ließe sich noch relativ lang fortsetzen. Ich glaube, dass Sie haben 1995 Ihr erstes Buch veröffentlicht und dann 5 Jahre, meine ich, so 2 bis 4 im Jahr geschrieben. Da fragt man sich, wie geht das überhaupt? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, das war auch ein Glücksfall. Also ich habe ja was ganz anderes studiert. Ich habe ein Diplom in Erziehungswissenschaften und habe direkt nach dem Studium gejobbt als Sekretärin und in der Unternehmensberatung und habe dann nebenher meinen ersten Roman geschrieben. Und als ich diesen Verlagsvertrag bekam, hat die Lektorin damals gesagt, wie sieht's aus? Wir generieren noch ein zweites Pseudonym. Da brauchen wir kurze Romane, 2 Stück im Jahr. Da hatte ich ein Pseudonym namens Jule Brandt.
Durften Sie das selber aussuchen jedenfalls?
Nee, das hatte die Lektorin ausgesucht. Das war aber nett. Ich fand Jule sehr nett. Wollte ich eigentlich meine Tochter nennen, wenn ich mal eine bekomme. Und da hatte ich noch kein Kind. Ich war jung. Ich konnte die Nächte durcharbeiten im Zweifel. Die Bücher waren relativ kurz. Ich hatte alle Freiheit, außer bei den Titeln, die Sie ja gerade schon so nett zitiert haben. Da hatte ich keine Freiheit. Bei den Covern auch nicht, fällt mir ein. Die waren auch ganz fürchterlich. Aber das hat Spaß gemacht. Das war so wie früher im Deutschunterricht. Das habe ich auch gern gemacht. Aufsätze schreiben. Und so war das auch mit dem Schreiben. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, also schnell zu arbeiten. Ich habe gelernt zu plotten. Ich habe gelernt, Figuren zu entwickeln. Das habe ich alles in dieser Zeit lernen dürfen. Aber lange hält man das nicht durch. Also ich habe ja viele Kollegen, die halten dieses Tempo weiter durch, indem sie mehrere Pseudonyme haben. Und das geht ja auch ums Geld verdienen, machen wir uns nichts vor.
Das heißt, man kriegt pro Buch dann einen Vertrag?
Und man kriegt pro Buch ein Garantiehonorar und man muss von diesen Garantiehonoraren leben. Und von einem Buch im Jahr oder einem Buch alle 2 Jahre kann man in der Regel nur leben, wenn man wirklich hohes Garantiehonorar bekommt, was die Verlage aber gar nicht bezahlen können. Oder man muss sehr viele Bücher verkaufen. Beides wäre ein großer Glücksfall. Also schreiben Autoren einfach, wenn sie es professionell machen wollen, viel. Und ich habe das ungefähr 5 Jahre durchgehalten. Dann kam mein Sohn ja auf die Welt und dann war einfach auch ich hatte einfach nachts keine Zeit mehr zum Schreiben. Ich hatte ein Baby und brauchte auch meinen Schlaf. Und dann habe ich meine Schlagkraft deutlich verringert. Und jetzt schreibe ich ein Buch im Jahr oder eben auch noch weniger. Finde das immer noch stressig, muss ich sagen, aber weil ich auch so langsam geworden bin.
Aber wo haben Sie denn, das frage ich mich jetzt um Himmels Willen, die ganzen Ideen hergehabt? Also hat der Verlag dann auch zu Ihnen gesagt, als nächstes hätten wir von Ihnen gerne ein Buch unter dem Titel sowieso mit den Ingredienzien das und das und das und das?
Nö, also die Ingredienzien konnte ich selber wählen, völlig frei. Und ehrlich gesagt, das hätte ich noch ewig, also rein vom Grundplot waren die auch nicht so besonders originell. Da hätte ich noch ewig weiterschreiben können. Ich habe ja auch Kollegen, die schreiben Heftromane, die schreiben 4 Heftromane im Monat. Die müssen ja auch immer irgendwas nachliefern. Das ist ein Knochenjob, das ist harte Arbeit. Und das machen die so routiniert und so großartig, da kann man auch von leben.
Sie sagten ja gerade schon, es war Glück, dass Sie so anfangen konnten mit dieser hohen Schlagzahl. Glück war es dann ja auch, dass das allererste Manuskript überhaupt veröffentlicht wurde. Man kann ja immer wieder diese Geschichten lesen, auch von Autoren, die an ich weiß nicht wie viele Verlage diese Manuskripte senden. Unverlangt eingesandte Manuskripte sind eigentlich fast nirgendwo beliebt. Wie ist es dann gekommen, dass bei Ihnen das sofort zack, zack alles so geklappt hat? Kannten Sie jemanden?
Nee, ich kannte gar niemanden. Das war jetzt eine ganz merkwürdige, eher peinliche Geschichte. Meine Schwägerin, die das Manuskript auch gar nicht gelesen hatte, das ich geschrieben habe, ich war damals frisch mit meinem Mann zusammen und das war eben seine Schwester, die wollte ich nicht vor den Kopf stoßen. Die war mal mit dem Verleger auf einer Party gewesen, meinte sie. Und dann hat sie bei der Sekretärin vom Verleger angerufen und gesagt, also ich war mal mit dem Verleger auf einer Party und meine Freundin hat ein Manuskript geschrieben und das war der Lübbe Verlag in Bergisch Gladbach und die waren so nett, jeder andere hätte einfach aufgelegt. Die haben gesagt, ja, dann soll sie es einfach mal vorbeibringen. Ich glaube, das war die einzige Möglichkeit, die wieder loszuwerden. Und dann hat die mich gezwungen, das Manuskript da vorbeizubringen. Und da ich ja meinen Mann erst so gerade kannte, habe ich mich nicht getraut zu sagen, nee, du spinnst ja wohl. Und bin da hingefahren und habe mein Manuskript abgegeben. Ein sehr peinlicher Moment, weil ich auch, glaube ich, alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Ich hatte das in so einem dicken roten Ordner in einer unmöglichen Schriftgröße ausgedruckt. Und habe das dann dieser Sekretärin in die Hand gedrückt, die dann mit so einem etwas genervten Lächeln das mir einfach aus der Hand nahm. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe mich in Grund und Boden geschämt. Etwas, was ich niemandem empfehlen würde. Ich würde heute ja sagen, jeder soll sich erstmal an eine Agentur wenden vielleicht. Aber es hat genau einen Tag gedauert. Dann kriegte ich einen Anruf und sagte jemand sehr barsch, ich habe hier einen roten Ordner auf meinem Tisch liegen mit einem Manuskript drin. Wie kommt das auf meinen Schreibtisch? Und ich dachte, ach du Scheiße, dann muss ich es jetzt erklären und habe gesagt, ja, das war so, stotter, meine Freundin, die war mal auf einer Party und stotter und dann hat sie mich unterbrochen und hat gesagt, ist ja auch egal, wir würden das gerne kaufen. Und das war der Anfang dieser Geschichte. Ich denke mal, es passte halt damals einfach gerade ganz gut und ich hatte Glück. Und dann habe ich direkt für 3 Bücher einen Vertrag unterschrieben und hatte diesen Job.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, würde man denken, die könnte auch so genau in einem Ihrer Romane vorkommen, diese Szene, oder?
Naja, also so spektakulär.
Da müsste das nur jetzt nicht eine Frau gewesen sein, die Sie angerufen hat, sondern eigentlich ein Mann und dann hätte man sich getroffen und nicht?
Nein.
Warum nicht?
Ja, es gibt jetzt so romantechnisch, glaube ich, nicht genug her. Da müsste noch was mehr passieren.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, Sie haben jetzt schon gesagt, das war eigentlich alles so gar nicht geplant und eher so ein bisschen peinlich und Aber Sie haben es ja vorher geschrieben.
Mhm.
Also, Sie sagten schon, Sie haben was vollkommen anderes studiert, nämlich Verschiedenes. Ich erinnere mich noch an Anglistik, Musikwissenschaft, Germanistik. Abschluss haben Sie dann gemacht in Diplompädagogik. Wieso hatten Sie denn dann bitte dieses Manuskript, das sofort veröffentlicht wurde und dann ja sogar mit Heike Makatsch auch noch verfilmt, Männer und andere Katastrophen.
War das erste, Männer und andere Katastrophen. Ja, das war, ehrlich gesagt, ist das aus Langeweile entstanden. Ich hatte ja so einen Job, schon während meiner Diplomarbeit und auch danach habe ich immer gejobbt und da hatte einfach sehr wenig zu tun. Ich saß sehr unausgelastet in einem Büro, habe da alles weggearbeitet, was man wegarbeiten kann und hatte dann immer noch 7 Stunden am Tag nichts zu tun. Und da habe ich halt angefangen zu schreiben. Und damals war diese Hochzeit dieser Frauenromane. Und dann dachte ich, das kann ich auch. Und ich habe immer an meine Freundin Barbara Briefe geschrieben. Und die habe ich schon immer so getuned, weil mein Leben so langweilig war. Und habe dann so aus diesen Briefen habe ich sozusagen einen Roman gestrickt. Einfach mit anderen Figuren und anderer Handlung. Aber es war halt so aus dem Bauch heraus, einfach aus Langeweile. Ganz ehrlich, es war die pure Langeweile. Und das war dann halt irgendwann fertig. Und dann hatte ich eben diesen roten Ordner mit diesen Blättern drin.
Und haben Sie denn damals schon gedacht, so um jetzt mal wieder so eine Brücke zu schlagen zum Thema Traum, das ist jetzt mein Traum, das habe ich eigentlich immer gewollt?
Also ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt ganz sicher nicht, da war ich schon so, hatte ich das schon lange begraben eigentlich. Aber ich hatte einen dummen Job, den habe ich dann irgendwann auch an den Nagel gehängt und habe gedacht, man kann es ja jetzt mal ein Jahr lang versuchen mit der Schreiberei. Dass das so unmittelbar funktioniert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich ziehe dann nach einem Jahr mal Bilanz und gucke mal, was ich da geschrieben habe. Aber dass ich da direkt einen Buchvertrag hatte nach, ich glaube, 2 Monaten, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet.
Sie haben uns Musik mitgebracht, Dream a Little Dream von Robbie Williams. Warum haben Sie sich das gewünscht?
Ich mag es, das ist ein schönes Lied. Das singt ja zusammen mit Lily Allen und ich finde, es passt perfekt zu den Silberbüchern.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss.
In der Info, Sie hören den Talk mit Kerstin Gier, die mit Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün und auch der Silbertrilogie zuletzt ein Millionenpublikum erreicht hat, vor allem junge Mädchen, junge Frauen. Kerstin Gier, wir haben gerade schon gehört, wie Sie zum Schreiben, also professionellen Schreiben gekommen sind, eher zufällig. Sie haben auch gesagt, nee, das war eigentlich damals gar nicht so mein Traum. Gab es denn so einen Kindheitstraum, also so ein Bild, was Sie mal werden wollten?
Als Kind wollte ich tatsächlich immer schreiben. Aber man verabschiedet sich ja von solchen Träumen, man denkt, sie sind völlig unrealistisch. Ich habe ja immer schon gern Geschichten geschrieben und ich dachte, ich lebe mal auf einer Alm und mache Käse und dann schreibe ich da Kinderbücher. Das dachte ich immer, würde ich machen. Aber dann so ab 12 habe ich das dann nicht mehr gedacht. Und als ich erwachsen war, auch nicht mehr.
Aber Sie haben ja, glaube ich, eine ganze Menge geschrieben in Schulhefte. Gibt es die noch?
Also ich habe sie irgendwann mal so am Anfang meiner Pubertät, habe ich die Kleinkindersachen alle vernichtet, was ja sehr schade ist. Und habe aber noch so ein bisschen übrig von der Zeit danach, weil ich immer das auch, andere Kinder haben Bilder gemalt. Ich habe halt Geschichten geschrieben und verschenkt mit einer Schleife drum. Da hatte mein Vater, das habe ich nach seinem Tod gefunden, hatte das wunderschön aufgehoben in einer schwarzen Mappe, alle meine illustrierten Geschichten, die ich ihm irgendwann mal zum
Geburtstag... Die haben Sie selber auch illustriert?
Ja, die waren auch wunderschön, räusper illustriert. Aber er hat sie alle verwahrt, das war sehr süß. Ich hab geweint, als ich diese Mappe gefunden habe, weil ich das gar nicht wusste, dass er das so liebevoll verwahrt hatte.
Ach, haben Ihre Eltern gar nicht entsprechend begeistert reagiert und Sie da gepusht und gesagt, Mensch, ist ja toll? Und
nö, also meine Eltern waren eher so, die fanden meine Schwester und mich super, so wie wir waren. Meine Schwester konnte ganz toll malen und ich konnte halt schreiben, ich konnte dafür super Blockflöte spielen, meine Schwester spielte gut Klavier, aber das war alles so, es war so selbstverständlich. Die haben das weder besonders gelobt noch irgendwie besonders gefördert bei keinem von uns.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hatten Sie aber sehr präzise Vorstellungen davon, wie Kindererziehung auszusehen hat. Also was Kinder lesen sollen bzw. dürfen, womit sie spielen. Also ich muss sagen, ich habe mich in meiner Kindheit durch so ziemlich alle Schneiderbücher und auch sonst wie durchgelesen. Das war Ihnen so nicht möglich.
Naja, möglich war es mir schon. Es war nur ein bisschen erschwert möglich, weil meine Mutter hatte tatsächlich etwas gegen Schneiderbücher im Speziellen. Es gab bei uns ja alles zu lesen. Es gab Astrid Lindgren, es gab Ottfried Preußler, es gab Michael Ende, Erich Kästner, habe ich sehr geliebt. Die musste ich auch sehr oft lesen. Die konnte ich zum Teil auch lesen ohne Buch. Das war sehr praktisch. Ich konnte diese Bücher auswendig.
Ach was?
Als Kind. Ja, ich brauchte das Buch nicht. Ich konnte mich einfach hinsetzen und die Augen schließen und dann konnte ich das doppelte Lottchen eben ohne Buch lesen.
Ach, wirklich?
Ich konnte leider nicht mehr. Ja, es war super. Das war toll.
Weil das ist ja deutlich mehr als ein Pixi-Buch.
Ja, das war auch schön, weil man hat ja nicht immer ein Buch dabei gehabt. Und dann hatte ich also so ziemlich alles, was auf der Empfehlungsliste für den Jugendbuchpreis stand. Aber eben, ich durfte nicht Kiki auf dem Ponyhof und Hanni und Nanni und Burg Schreckenstein und wie die Bücher alle hießen, die durfte ich nicht lesen. Die durften bei uns auch nicht, die kamen nicht über die Haustürschwelle. Also habe ich die immer bei Freunden gelesen und zwar sehr gierig. Also ich habe da sehr schnell gelernt zu lesen. Ich konnte in 20 Minuten so ein Kiki auf dem Ponyhof Buch querlesen. Da hatte ich es halt inhaliert.
Dadurch, das konnten Sie dann aber hinterher nicht nochmal wieder.
Nicht nochmal auswendig, aber ich wusste dann, was drin stand. Ich würde meiner Mutter heute fast so ein bisschen recht geben. Also ich würde sagen, sie hätte natürlich insofern recht, als dass sie ruhig mit mir darüber mehr hätte reden können. Aber verbieten würde ich das im Leben nicht bei meinen Kindern. Weil alles, was man verbietet, ist ja für Kinder besonders spannend. Das weiß man ja heute.
Würden Sie denn sagen, tatsächlich auch so weit gehen, dass diese Erfahrung Sie auch geprägt hat in Ihrem Schreiben? Weil Ihre Bücher, also die Sie jetzt schreiben, die sich ja dann auch an ein jugendliches Publikum wenden, sind ja so sehr anders als diese eher problemorientierte Literatur der 70er Jahre, die dann oft auch für den Jugendliteraturpreis nominiert wurde und die bei Ihnen dann zu Hause offensichtlich ja ganz oben standen auf der Liste.
Ja, tatsächlich haben mich, glaube ich, eher die Bücher von Christine Nöstlinger oder Astrid Lindgren geprägt, wo es halt auch da sehr viel Humor drin vorkam. Und ich finde, die sind ja auch heute noch sehr zeitlos. Man liest die und man taucht sofort ein in der Welt und man ist irgendwie sehr glücklich. Und das ist auch mein vorrangiges Ziel. Ich möchte Kinder einfach in so eine Geschichte eintauchen lassen. Das soll schon so ein bisschen Wohlfühllektüre sein. Ich möchte, dass sie sich hinterher besser fühlen als vorher. Und ich möchte ihnen nicht irgendwas aufzeigen, weil wir wissen alle, dass die Welt schlecht ist. Und es ist auch sicher notwendig, das Kindern auch in Form von Lektüre zu erklären. Aber da gibt es genug, die das gut können. Und meine Stärke liegt eben nicht darin, sondern meine Stärke liegt darin, glaube ich, zum Träumen anzuregen, einfach so ein Stück weit Alltagsflucht zu schaffen und auch von einer Welt zu erzählen, für die es sich vielleicht zu kämpfen lohnt.
Das heißt, Lesen als Wellness?
Lesen als Flucht vor der grausamen Wirklichkeit, aber auch Lesen als Trost, finde ich. Also ich finde es auch sehr wichtig, weil ich sehe auch, wie die Schullektüre ausgesucht wird bei den Kindern heute. Und ich finde, der Spaß bleibt so auf der Strecke.
Das ist ein Phänomen bei Ihren Büchern, vor allen Dingen, glaube ich, bei der Edelstein-Trilogie, aber ich vermute auch bei Silber, die sehr viel von jungen Mädchen gelesen werden. Die Heldin ist in beiden Fällen 16. Die 16 sind aber teilweise natürlich jünger, teilweise auch älter, dass die immer wieder gelesen werden. Also ich kann das auch nur sagen, meine Tochter hat die alle wirklich inhaliert. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wie oft gelesen, dann auch, wenn sie irgendwelche anderen Sachen gemacht, dazu begleitend die Hörbücher gehört. Können Sie sich das als Autorin irgendwie erklären? Gibt es da bestimmte Mechanismen, die Sie auch bewusst vielleicht irgendwie angewendet haben?
Nee, ich mache da gar nichts bewusst, aber was ich mache, ist zu versuchen, eine Mischung zu schaffen. Also ich möchte, dass es spannend ist, dass man sich wirklich in diese Geschichte so richtig reinfindet, aber dass man zwischendurch auch lachen kann und die Spannung nicht überhand nimmt und einen so fertig macht, dass man entweder das so in einem Zug bis zum Ende durchlesen muss oder dass man es eben nicht mehr aushält. Also es soll so ein ausgewogenes Lesegefühl sein. Denn es gibt eben diese Bücher, die das auch mit mir gemacht haben. Und ich glaube, das ist schön, wenn mir das gelingt, das auch für Kinder zu machen, eben mit meinen Büchern.
Sie haben jetzt schon ganz oft gesagt, es soll lustig sein, es soll witzig sein. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Merkmal Ihrer Bücher, egal welches man jetzt in die Hand nimmt. Also ob es die Müttermafia ist oder einer dieser anderen Romane, die Sie früher geschrieben haben, dann jetzt eben die Edelstein-Trilogie oder Silber. Die sind alle immer wirklich witzig. Es werden Abenteuergeschichten erzählt, sehr romantische Geschichten, aber die Heldinnen sind oft auch so ein bisschen ungeschickt, dann kommt es zu aberwitzigen Situationen. Manchmal sind sie auch einfach nur schlagfertig. Ist das eine natürliche Gabe oder ist das auch etwas, was sie gelernt haben im Zuge dieser fünfjährigen, sehr intensiven Schreibphase, wie man witzig schreibt?
Ich glaube, das ist das Einzige, was ich schon immer konnte. Ich glaube auch, das kann man nicht wirklich lernen. Auf Pointe schreiben, Witz und Humor, das ist etwas, was man entweder hat oder man hat es nicht. Und es dann in Worte zu fassen, das hat man oder man hat es nicht. Ich kann auch nicht anders. Ich gebe das auch zu. Da muss man sich ja manchmal entscheiden. Und dann entscheide ich mich manchmal zu Ungunsten der Spannung für den Humor. Das muss man halt abwägen, was man da macht. Aber ich glaube, ich könnte, egal was ich schreibe, es würde halt immer, dieser Humor wäre halt immer mit dabei. Es wäre immer auch eine Komödie, was immer ich auch schreibe.
Ist das so ein Blick, mit dem Sie auch durchs Leben gehen?
Also ich würde das auch jedem empfehlen. Mit Humor kommt man auf jeden Fall besser durchs Leben, weil manchmal bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als dem irgendeine komische Seite abzugewinnen.
Ich habe den von Anfang an und vor allen Dingen jetzt auch in dieser Silbertrilogie als sehr britisch empfunden. Ohne dass ich jetzt sagen könnte, warum das eigentlich so ist. Die Geschichten spielen in London, aber davon mal ganz, ganz abgesehen. Ist das vollkommen abwegig oder sind Sie da auch geprägt?
Ich finde, das ist ein super Kompliment, weil ich mag diesen britischen Humor sehr. Das ist so diese Mischung aus Bescheidenheit, Understatement und dann aber wieder so ganz trocken und sehr witzig und oft, also was ich an Humor dann nicht mag, ist, wenn er kränkend wird oder unter der Gürtellinie ist. Und also ich nehme das als Kompliment einfach mal. Ich freue mich, wenn ich einen britischen Humor habe.
Ich sagte es ja schon, die Trilogien spielen auch beide in London. Das war so ursprünglich gar nicht geplant. Ich glaube, Ihre Verlegerin hatte die Idee, um das Ganze so ein bisschen internationaler aufzuziehen. Aber es hat dann letztendlich gepasst, oder?
Ja, also ich durfte mir die Stadt aussuchen, habe mir London ausgesucht, aber sie wollte nicht, dass es in Deutschland spielt, bei Rubinroth. Die hat dann gesagt, man sollte sich eine europäische Großstadt aussuchen, die nicht in Deutschland liegt, weil die Lizenzen sich einfach besser verkaufen lassen ins Ausland. Da hatte sie wohl recht, weil man sieht es ja an den Übersetzungen. Und ich habe mir London ausgesucht, weil London eben mir von all diesen europäischen Großstädten am nächsten war und weil die Geschichte tatsächlich perfekt dahin passt. Ich wäre nur von allein gar nicht auf die Idee gekommen.
Sie sagten ja vorhin schon, Sie wollten als Mädchen Kinderbücher schreiben. Dann haben Sie, als Sie angefangen haben zu schreiben, für Erwachsene geschrieben und jetzt sind Sie bei einem jugendlichen Publikum gelandet. Sehen Sie da große Unterschiede? eigentlich?
Naja, jetzt bin ich tatsächlich da, wo ich immer hin wollte. Die Erwachsenenbücher habe ich geschrieben, weil das auch gerade gefragt war, weil ich dafür die Verträge bekommen habe und weil es mir natürlich auch einen Riesenspaß gemacht hat. Und spätestens so ab Müttermafia habe ich auch tatsächlich über Themen geschrieben, die mich sehr bewegt haben, selber als Mutter. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin so zu Hause angekommen. Jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte. Und dann muss auch sagen, dass es schwer ist für Erwachsene, eben Fantasy-Komponenten in Bücher einzubauen. Nee, Erwachsene haben das nicht so gerne. Speziell so mein Stammleserpublikum, das Weibliche, das möchte einfach realistische Schauplätze und realistische Szenarien. Und die hat man halt nicht, wenn es um Zeitreisemaschinen geht oder um Träume.
Das heißt also, die Bücher, die Ihnen dann richtig Spaß machen, schon beim Schreiben, das sind die, die auch dann diese fantastischen Elemente immer haben?
Also im Moment ist es tatsächlich das, was mir am allermeisten Spaß macht.
Warum?
Also erstens finde ich auch, also ich habe mich eine Zeit lang einfach auch sehr selber wiederholt. Ne? Es waren immer dieselben und ähnlichen Szenarien und dann neuen Herausforderungen sich zu stellen, das macht einfach Spaß. Aber während dann alle schreien noch nach einem vierten Band der Müttermafia, denke ich, nee, nicht noch ein vierter. Aber das wird mir dann immer langweilig. Ich möchte dann eine neue Geschichte haben und das ist auch das, was einen so vorwärts treibt. Ich finde, dann lernt man auch mehr dazu. Immer mal die eigenen Grenzen so ein bisschen erweitern.
Sind das auch dann in gewisser Weise Kindheitsträume, so wie diese Zeitreise? Ich meine, davon träumt ja fast jedes Kind, nicht nur jedes Mädchen, dass man einmal irgendwie eine Zeitreisemaschine hätte oder in diesem Fall ist es eben ein Zeitreisegehen und dann mal gucken könnte, wie es eben war im Jahr 1860 oder 1912 oder von mir aus auch nur 1953 oder im Fall von Silber eben in diese Träume zu reisen?
Nee, also klar, das mit den Träumen wäre kein Kindheitstraum, sondern das würde ich jetzt gerne können. Zeitreisen wäre ich gar nicht scharf drauf, ganz ehrlich, hätte da furchtbare Angst vor. Aber ich glaube, was so ein bisschen Mädchenträume erfüllen sind, ist auch gerade bei Rubinrot, das mit den schönen Kleidern, die Gwendoline dann anziehen darf, mit Degen kämpfen und all diesen doch romantischen Sachen. Das baue ich schon manchmal sehr bewusst ein, weil ich weiß, wie ich war, als ich klein war und dass ich das gerne gelesen hätte einfach.
Würden Sie sagen, Sie haben sehr engen Kontakt zu Ihren Leserinnen?
Also ich habe das auf Lesungen sehr natürlich, da treffe ich die ja persönlich und muss auch sagen, es ist immer sehr, sehr zauberhaft und sehr berührend und auch ganz wunderbar, das zu sehen, weil die stellen sich dann nach der Lesung alle wirklich brav an, nur um dann ein Autogramm von mir in ihr Buch zu bekommen, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Ich würde mich niemals in eine Reihe stellen und mir die Beine in den Bauch stehen, nur um von jemandem Autogramm zu bekommen.
Nein?
Nein, würde ich nicht. So gern ich vielleicht hier und da mal jemandem gegenüberstehen würde, die Geduld hätte ich gar nicht. Und die haben die Geduld. Und da habe ich schon sehr engen Kontakt. Die schreiben auch, sind sehr schreibfreudig, die schreiben mir selber sehr viele Mails. Und wenn man zurückschreibt, schreiben sie auch sofort wieder zurück. Das geht dann manchmal sehr oft hin und her.
Inwieweit spielt denn das, was die sich wünschen oder was die für Erwartungen haben, tatsächlich dann auch eine Rolle in den Büchern selbst? Also sie werden natürlich jetzt nicht einen vierten Band schreiben, nur weil 50.000 Leserinnen sich das wünschen, auch wenn das eine ziemliche Menge ist. Aber in gewisser Weise versuchen sie vielleicht trotzdem, denen auch mal einen Gefallen zu tun?
Nein, nee.
Sie schütteln den Kopf.
Nee. Nee, weil das tatsächlich sind sehr, sehr unterschiedliche Wünsche. Die einen wünschen sich das, die anderen wünschen sich das. Und es ist gerade bei einer Trilogie, läuft man ja Gefahr, dass schon ab dem ersten Buch die Geschichte anders weitergedacht wird, weiter gesponnen wird, als man es selber geplant hat. Und da darf ich überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen, weil sonst wäre ich ja völlig verwirrt.
Trotzdem haben Sie vorhin gesagt, Sie würden jetzt für erwachsene Leser nicht unbedingt Fantasy schreiben.
Ja, aber es würde mir keinen Spaß machen zu wissen, dass man nur wenige Menschen mit in diese Geschichte nehmen könnte. Also wenn ich im Vorfeld weiß, ich kann es da sowieso kaum jemandem recht machen, dann müsste es schon eine sehr dringende Geschichte sein, die da aus mir raus müsste, damit ich die trotzdem schreibe. Ich würde schon immer abwägen. Ich habe viele Geschichten noch in mir, aber die Mühe zu machen, die aufzuschreiben, das kostet so viel Energie. Da müssen alle Faktoren stimmen. Es muss mir Spaß machen, ich muss das Bedürfnis haben, die Geschichte zu schreiben und ich muss das Gefühl haben, das wird möglichst vielen Menschen auch Spaß machen, die Geschichte zu lesen.
Da kann man jetzt sagen, kann es ja im Moment eigentlich für Sie nicht besser laufen. Also wenn man so zurückguckt, die letzten 6 Bücher waren Bestseller, also auch Silber Teil 3 ist jetzt schon wieder ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Trotzdem ist es ja so, dass Sie von der ich sag mal, literarischen Kritik nicht so ganz ernst genommen werden. Die ist da auch nicht immer so ganz freundlich unterwegs oder ignoriert sie teilweise auch, auch wenn es, glaube ich, mal im Spiegel und auch mal in der Süddeutschen durchaus positive Bemerkungen gegeben hat, so nach dem Motto, sie könnten gute Geschichten schreiben und die seien auch witzig. Kränkt sie dann sowas oder spielt es keine Rolle?
Ich glaube, da kann man lange drauf warten. Also das ist tatsächlich so, dass ich glaube, Literaturkritik, gerade im Feuilleton, hat natürlich ihre absolute Berechtigung. Und es wäre auch irritierend, wenn die Qualität der Bücher so anerkennen könnte. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass sie das nicht tun. Deshalb, das ist völlig unerheblich.
Wird dann in dem Moment vielleicht auch das Feedback von den Lesern einfach wichtiger noch?
Also das einzig wahre Feedback, mal ganz ehrlich, das sind die Verkaufszahlen. Und an denen misst sich alles andere. Alles andere ist irgendwie so eine Scheinwelt, so eine Abbildung, die nicht unbedingt der Realität entspricht. Seien es Rezensionen bei Amazon, die viele Autoren, glaube ich, täglich studieren. Das habe ich schon vor vielen Jahren aufgehört, da überhaupt reinzugucken. Oder sei es eben, was die Presse schreibt. Das spiegelt nicht die Wirklichkeit wider.
Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, Sie wollten eigentlich immer für Kinder beziehungsweise jetzt eben Jugendliche schreiben. Warum? Weil die vielleicht auch ein besonders offenes Publikum sind, ein besonders aufgeschlossenes oder auch kommunikationsfreudiges?
Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, damals wollte ich das, weil ich selber ein Kind war und mir natürlich nicht vorstellen konnte, für Erwachsene zu schreiben. Und heute will ich es, weil ich das Gefühl habe, das ist noch so unverdorben. Die gönnen sich noch den Spaß. Also wenn man ein Kind ist oder ein junger Mensch, dann gönnt man sich den Spaß einfach noch und reglementiert sich nicht sofort und denkt, oh nein, 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 ich brauche aber jetzt was mit Anspruch.
Würden Sie dann auch so weit gehen, zu sagen, wie ich das schon häufiger von Kinder- und Jugendbuchautoren gehört habe, die dann sagen, ich bin eigentlich selber noch ein Kind, oder was mir immer so gut gefallen hat, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt richtig zitiere, Erich Kästner hat irgendwo mal sowas in der Art gesagt, dass man in seinem Leben auf und ab gehen muss wie in einem Treppenhaus. Also fühlen Sie sich dann jetzt mal überspitzt gefragt, wenn Sie eben Silber schreiben oder Smaragdgrün wie die 16-jährige Heldin? Also ist da das dann noch konserviert oder wird immer wieder hervorgeholt?
Also tatsächlich ist es so, dass ich glaube, die Kinderjahre und eben auch die Jahre der Pubertät, die sind so prägend für Menschen. Also ich habe die nicht vergessen, die sind mir noch sehr nah. Während ich meine 20er und auch meine 30er, also die sind so dahin geglitten, die kann ich nicht mehr so abrufen, da kann ich Gefühle nicht mehr abrufen, da kann ich wohl noch einzelne Ereignisse abrufen. Aber aus meiner Kindheit und speziell aus dieser Zeit, in der sich jetzt meine jugendlichen Protagonisten auch befinden, in dieser Pubertätszeit, 15, 16, 17, 18, da weiß ich noch alles, weil alles so sich das erste Mal auch abgespielt hat. Man hat so viele Gefühle das erste Mal gehabt, man ist so auf der Suche. Und diese Gefühle sind noch so präsent in mir, dass es mir gar nicht schwerfällt, mich da wieder hineinzuversetzen. Ich spreche auch nicht für alle Kinder. Ich glaube nicht, dass es allen gleich. Ich glaube, ich war auch schon merkwürdig als junges Mädchen, aber nichtsdestotrotz ist es eben noch sehr präsent. Ich würde nicht behaupten, dass ich dann wieder 16 bin, wenn ich das schreibe. Oh, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe einfach nicht vergessen, wie man sich da fühlt.
Inwiefern waren Sie merkwürdig?
Ich kann das natürlich nicht beurteilen, weil ich ja ich glaube, jedes Kind ist auf seine Weise ein bisschen merkwürdig. Aber ich war auf eine nette Weise merkwürdig. Doch, ich war merkwürdig.
Ein bisschen überspannt, oder?
Ja, keine Ahnung. Ich habe auch so verdrehte Sachen gemacht. Ich merke jetzt ganz oft, wenn ich meine Protagonistin Sachen tun lasse, die eigentlich falsch sind oder ein bisschen dumm. Weil man es einfach tut, spontan Dummheiten tut, die man eben mit 16 manchmal macht, dass das viele junge Mädchen sehr übel nehmen. Die möchten eine perfekte Heldin, jemand, der sich schon sehr erwachsen verhält und sehr vernünftig, so wie sie nach sehr gründlichem Überlegen vielleicht handeln würden. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch eine fehlerhafte Protagonistin schafft. Und ich war ganz bestimmt auch fehlerhaft mit 16 und ich bin sie auch heute noch. Deshalb könnte ich gar nicht so eine perfekte Protagonistin überhaupt beschreiben, weil ich das so verlogen finde. Ich war eben keins von diesen, die keine Fehler machen. Ich habe ziemlich viele dumme Sachen gemacht in dem Alter.
Was mich gewundert hat, Sie machen in Ihren Büchern so große Reisen, gerade jetzt auch in diese fantastischen Welten. Sie selbst sind noch nicht so weit gekommen. Also zumindest, wenn man sich betrachtet, dass Sie, ich glaube, in Bergisch Gladbach oder bei Bergisch Gladbach, das in der Nähe von Köln geboren sind, und da leben Sie immer noch.
Mhm. Ja, so quasi drei Dörfer weiter, ja.
Warum?
Ja, hat sich so ergeben.
Reisen im Kopf ist schon anstrengend genug, oder?
Naja, man verreist natürlich schon, wenn man Urlaub hat. Da verreise ich auch sehr gerne und auch mal ein bisschen weiter weg. Aber ja, da wohnt meine Familie, meine Mutter lebt da und man hat da seine Wurzeln. Und da wohne ich jetzt eben auch mit meiner Familie. Und wenn man Kinder hat, die verwurzelt man ja auch nicht eben mal so woanders hin. Also ich jedenfalls nicht. Ich glaube, da hätte er sehr protestiert, mein Sohn. Der liebt es da.
Ist es dann auch wichtig, auf dem Land zu sein?
Für uns. Also ich habe immer mal wieder so Phasen, wo mir das wirklich zum Hals raushängt und ich denke, ich möchte gerne lieber in einer Stadt leben. Aber wir sind, glaube ich, alle Landmenschen und mögen das da so. Wir brauchen den Garten. Wir sind furchtbar gerne im Garten. Wir bauen gerne unser eigenes Gemüse an und finden das schön, wenn das Auge so ein bisschen schweifen kann. Aber manchmal, wenn ich in der Stadt bin, denke ich, ja, also gerade wenn man vielleicht mal was älter ist, ist das vielleicht doch auch eine Alternative.
Familie ist dann Ihnen offensichtlich ja auch sehr wichtig. Also zum einen die, ich sage jetzt mal so Kernfamilie, also Ihr Mann, Ihr Sohn, mit denen Sie da zusammenleben, aber offensichtlich auch Ihre Eltern oder Ihre Mutter jetzt in dem Fall. In Ihren Büchern sind die Familienkonstellationen nie so ganz heil. Also zumindest in diesen beiden Trilogien glänzt der Vater oder eben auch nicht. Also durch Abwesenheit, er ist einfach nicht da. In einem Fall ist er gestorben, in anderen sind die Eltern getrennt lebend, sodass wir uns sehr konzentrieren auf die Mütter, die Heldin, die Schwestern. Sind Sie so auch da so eine Frauenschreiberin?
Ich glaube, das ist tatsächlich Zufall. Manchmal ergibt sich es einfach so aus der Geschichte. Ne? Und tatsächlich, das ist dann wirklich eine Überlegung, wie kriege ich jetzt meine Familie neu in eine neue Stadt? Da war die Überlegung, was könnte es da für Gründe geben? Warum zieht man in eine neue Stadt? Da habe ich halt gründlich überlegt und habe mich dann tatsächlich für die Mutter und nicht für den Vater entschieden. Hätte ich ja auch machen können. Ich hätte ja die Familie Silber durchaus mit dem Vater nach London schicken können und dann eine Frau ihn hätte kennenlernen. Das wäre auch gegangen, hätte ich vielleicht machen sollen. Ich glaube tatsächlich, dass Familie sehr wichtig ist, auch in diesen Buchkonstellationen. Und eine total heile Familie gibt es ja sowieso nicht. Also irgendwelche Macken gibt es ja immer, irgendwelche Figuren, die irgendwas von der anderen wollen und an ihr zwacken, gibt es auch immer. Deshalb baut man da eben auch mal so Stolperfallen in der Familie ein.
Aber man soll sich ja wohlfühlen.
Ja, aber das tut man ja durchaus auch mit kleinen Zankereien und größeren.
Sie haben jetzt offensichtlich gerade eine Phase, in der Sie nicht schreiben, sondern viel unterwegs sind und noch nicht so wieder in diesem Korridor. Bitte kommt mir nicht zu nahe, ich arbeite gerade an meiner Geschichte. Heißt das, der Kopf ist im Moment dann jetzt auch noch ganz frei oder wissen Sie schon, was Sie als nächstes machen möchten?
Der Kopf wird zunehmend von der neuen Geschichte in Besitz genommen. Tatsächlich unbewusst oder auch bewusst greift die richtig Besitz von mir im Moment. Ich freue mich schon drauf. Also es ist halt so ein künstliches Herauszögern mit dem Beginn der Geschichte, weil ich eben noch andere Sachen machen muss und noch nicht schreiben darf. Aber das ist auch eine schöne Phase, weil man so merkt, die Geschichte will geschrieben werden und man kommt immer wieder, auch in ganz unmöglichen Situationen, schleicht sie sich so von hinten an und es kommt einem ein Gedanke an diese Geschichte. Und das liebe ich sehr in dieser Zeit, weil man weiß, die Geschichte ist schon da, sie wartet auf mich. Jetzt muss ich nur noch nach Hause kommen und dann irgendwann kann ich mich ganz um sie kümmern.
Machen Sie denn so Spickzettel, wo Sie dann auch bestimmte Dinge sich notieren, oder?
Am Anfang schreibe ich sehr viel in so leere Lehrbände. Also ich liebe Lehrbände aller Art, von Schulheft angefangen bis zu diesen wirklich schön verzierten Lehrbänden, die es ja manchmal in den Buchläden oder Schreibwarenläden gibt. Davon habe ich unzählige und die schreibe ich voll. Zum Teil mit sehr kryptischen Notizen, die ich hinterher selber nicht mehr verstehe, aber das ist egal. Ich glaube, das ist einfach so ein schöpferischer Prozess. Wenn es dann ans eigentliche Schreiben geht, arbeite ich ja gar nicht mehr mit der Hand, da arbeite ich ja wirklich nur mit dem Computer. Deshalb sind, glaube ich, diese Phasen mit den Notieren ganz wichtig.
Und wie sieht dann der Tag aus, an dem Sie dann beschließen, jetzt darf ich diese Geschichte schreiben?
Naja, dem vorausgehen natürlich noch einige rein planerische Tage, in denen ich, erstmal muss ich ja jetzt Farbe bekennen und irgendjemandem sagen, worum es geht in meiner Geschichte. Das heißt, da muss ich konkret werden. Bis jetzt habe ich immer nur so doch sehr vage so Eckdaten bekannt gegeben und dann muss ich jetzt mal Farbe bekennen. Das heißt, dann spreche ich mit meiner Lektorin darüber. Meine Lektorin wird mir zuhören, meine Lektorin wird Fragen stellen und dann wird meine Lektorin auch nach konkreten Szenen fragen. Und das machen wir dann, also das ist immer sehr schön. Das ist auch eine sehr schöne Beschäftigung, wenn sie dann kommt. Die kommt dann zu mir nach Hause und wir machen es uns gemütlich und ich erzähle über das Buch. Und sie guckt ernst und sie nickt und sie stellt Fragen und manchmal macht sie sich Notizen. Und dann irgendwann, dann steht dann irgendwie ein Grundplan. Und dann möchte ich auch nicht, dass sich da noch jemand einmischt, weil dann muss ich erstmal selber gucken, dass ich meinen Tonfall finde, dass ich meinen Rhythmus finde, dass ich meinen Anfang finde. Und das ist ein sehr, sehr heikler Prozess und der zieht sich auch sehr lang. Und wenn ich dann die ersten 80 Seiten habe, dann bekommt sie meine Lektorin zu sehen. Und dann bin ich aber meistens schon so überzeugt, dass ich auch selbstbewusst genug bin, um das auch rauszugeben. Und dann geht's erst richtig los.
Ist Ihnen das schon mal passiert, dass die zu Ihnen kam und sich das alles angehört hat und dann nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, nee, so geht das nicht oder das möchten wir nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Die ist eigentlich in der Regel sehr begeistert, aber hat ein ganz gutes Gespür dafür, wo es noch hakt in der Geschichte. Das merkt man ja immer daran, wenn man so da drumherum schwimmt, wenn man dann irgendwas erzählt wie, ja, und dann werden die irgendwie rausfinden, das und dann an der Stelle fragt sie dann, und wie werden sie das rausfinden oder so. Also da wird sie halt konkret, dafür braucht man auch einen Lektor, dass man eben sieht, an welchen Stellen man sich noch so durchschmuggeln will. Das ist immer schön, einfach ein Gegenüber zu haben. Die Schwierigkeit liegt eher darin, dass man in dieser Planungsphase die richtigen Worte findet, um jemandem die Geschichte zu erklären. Und es ist ganz schwer. Und manchmal muss ich einfach sagen, vertrau mir. Das verstehst du dann, wenn du es liest. Und das ist dann auch immer so.
Uns verraten Sie jetzt wahrscheinlich noch gar nichts, wenn noch nicht mal die Lektorin zu Besuch war.
Ja, die weiß ja schon, worum es geht. Also es wird wieder ein Jugendbuch werden. Es wird diesmal keine Trilogie, sondern ein Einzelband. Und er wird nicht in London spielen. Mehr kann ich noch nicht verraten.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.